böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kurzen Bonus-Episode von Böses Blut, die ausnahmsweise gar keinen so richtig festen Anlass hat, außer dass ich mal einen Blick in den Kalender geworfen habe und auch einen Blick aus dem Fenster, um festzustellen, dass der Sommer jetzt langsam aber sicher so richtig durchstartet. Viele von euch, das wünsche ich euch jedenfalls, werden bestimmt bald ihre 7 Sachen packen, um in den Urlaub aufzubrechen. Oder zumindest verbringt man jetzt ja doch deutlich mehr Zeit draußen, sei es im Garten, im Biergarten oder im Freibad. Jedenfalls nicht auf der Couch mit der Kuscheldecke, um sich Podcasts anzuhören. Und naja, da dachten wir, ist jetzt vielleicht noch die letzte Chance und Gelegenheit, euch so ein kleines Bonusprogramm mit auf den Weg zu geben. Und dazu kam, dass uns ein Fall in die Hände gefallen ist, der, wie ich finde, ganz gut dazu passt. Mal wieder so ein Fund am Wegesrand unserer Recherchen, hätte nie und nimmer ausgereicht, um eine ganze Episode damit zu bestreiten, aber doch interessant genug, um euch das Ganze nachzuerzählen. Der Sommer ist an vielen Orten auch die Zeit für große Volksfeste und je nach Region spielen da die Schützenfeste eine große Rolle, die eben auch oft in der warmen Jahreszeit abgehalten werden. Und so ein sommerliches Schützenfest oder ein Wettschießen im Jahr 1849 bildet die Kulisse für unsere Geschichte. Große Inhaltswarnungen brauchen wir heute nicht. Es wird einen Toten geben, aber blutige Details bleiben außen vor. Ja, Schützenfest war das Stichwort und im 19. Jahrhundert war das an vielen Orten schon eine große Sache. Im Zentrum stand dabei der Wettkampf. Also es kamen Männer zusammen, um gegeneinander anzutreten und den besten Schützen aus ihrer Runde zu ermitteln. Dabei wurden unterschiedliche Waffen verwendet, häufig auch Kugelbüchsen. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren das natürlich Vorderlader, bei denen man also das Pulver und die Kugel von vorn in den Gewehrlauf eingebracht hat. Geschossen wurde auf unterschiedliche Arten von Zielscheiben. Es gab im 19. Jahrhundert durchaus auch schon so ganz einfache Papier- oder Pappscheiben, auf die man schießen konnte. Aber gerade bei so festlichen Anlässen hat man Holzscheiben häufig verwendet, die dann kunstvoll bemalt waren. Also das konnten ganz unterschiedliche Motive sein, von irgendwelchen besonderen Zeitereignissen über humoristische Szenen oder auch Symbole. Ich wohne ja in Schwäbisch Hall und da gibt es als Stadtmuseum das Hellisch-Fränkische Museum und die haben tatsächlich eine riesige Sammlung von solchen Schützenscheiben, teilweise auch schon aus dem frühen 18. Jahrhundert, aber auch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und ich persönlich finde es ganz spannend, weil man halt immer auf irgendwelche Themen stößt, die die Menschen in der jeweiligen Zeit bewegt haben. Um da zwei moderne Beispiele zu nennen, es gibt eine Schützenscheibe zur Mondlandung oder auch eine zum Besuch von Queen Elizabeth, die 1965 mal in Schwäbisch Hall war. Was ich nicht genau weiß, ist, was für Scheiben und was für Motive es waren, auf die man 1849 im oberschwäbischen Laubheim geschossen hat. Das Wettschießen damals fand an einem katholischen Feiertag statt, nämlich an Mariä Himmelfahrt. Das ist der 15. August. Der genaue Ort des Geschehens wird in den Quellen auch genannt. Das war in der Nähe des Bahnhofs von Laubheim. Heute heißt diese Station Laubheim West. Und was ich ganz witzig fand, war, dass es den Bahnhof zwar schon gab, aber noch keinen Zugverkehr. Also das Gebäude stand schon. Die Strecke zwischen Ulm und Friedrichshafen wurde aber erst ein Jahr später, 1850, eingeweiht. Soweit mal mit den unwichtigen Details und dem Drumherum und damit kommen wir jetzt wirklich zum Wettschießen am 15. August 1849 in Laubheim. Man muss sich das Ganze sicherlich wie so ein kleines Volksfest vorstellen, zu dem viele Leute aus der Stadt, aber auch aus der näheren Umgebung kamen und auch Leute, die eben nicht direkt am Wettbewerb teilnahmen, sondern einfach nur zuschauen wollten. Also da wurde eben auch gegessen und getrunken, vielleicht gab es Musik, am Ende bestimmt eine Preisverleihung an den besten Schützen und so weiter. Und unter den Teilnehmern am Wettbewerb war ein Mann mit einem schönen schwäbisch klingenden Namen, nämlich Josef Schlichterle. Schlichterle lebte in Laupheim. Er war 30 Jahre alt, von Beruf Nagelschmied, relativ frisch verheiratet und Vater eines Kindes. Wie gut oder wie schlecht er beim Wettbewerb abgeschnitten hatte, das wissen wir nicht, aber es sieht so aus, als sei er am Ende buchstäblich nicht mehr zum Schuss gekommen. Das Wettschießen war nämlich vorbei und ein Gewinner stand schon fest, aber Josef Schlichterles Büchse war noch geladen. Und wir wissen jetzt nicht so ganz genau, was in seinem Kopf vor sich ging. Also negative Version wäre, er war vielleicht ein bisschen übermütig, vielleicht hat er auch ein bisschen zu viel getrunken und wollte es jetzt noch einmal richtig krachen lassen und drückte deswegen auf den Abzug. Aber es kann natürlich auch sein, dass er seine geladene Büchse einfach nicht mit sich herumtragen oder nach Hause nehmen wollte, weil davon natürlich ein großes Risiko ausgeht, dass sie einfach losgeht. Und na gut, wie bekommt man so eine Kugelbüchse am schnellsten entladen? Klar, indem man sie einfach abfeuert. Also entweder aus Übermut oder aus Vorsicht, Josef Schlichterle drückte noch einmal ab. Das Problem ist dabei nur, wohin er gezielt hat, und dazu lese ich euch einen kleinen Absatz aus den Originalquellen vor. Nachdem das eigentliche Schießen schon beendigt war, feuerte der Nagelschmied Josef Schlichterle von Laupheim seine mit einer Kugel geladene Büchse auf einen seitwärts stehenden, aus Brettern gebauten Abtritt ab. In diesen war wenige Augenblicke zuvor der freiherrlich von stauffenbergische Gärtner Klank von Ristissen eines natürlichen Bedürfnisses wegen eingetreten, und das Unglück wollte, dass die Kugel des Schlichterle denselben mitten durch das Herz traf und augenblicklich tötete. Ja, ein Abtritt, ihr wisst es oder ihr ahnt es, das ist einfach eine Toilette, und damit erklärt sich auch, was für ein natürliches Bedürfnis dort gemeint ist. Den Gärtner hatte also auf dem vermeintlich stillen Örtchen der plötzliche Tod ereilt. Dieses Opfer hieß Adelbert Klank, es war ein Familienvater von 45 Jahren, und wie ihr in der Quelle gehört habt, er war ein Gärtner der Freiherren von Stauffenberg, die ein Schloss in Ristissen besaßen. Das ist so 5 bis 6 Kilometer von Laupheim entfernt. Im Kirchenbuch ist als Todesursache angegeben, ich zitiere, durch Unvorsichtigkeit eines Laupheimer Bürgers erschossen. Die genaueren, etwas anrüchigen Umstände mit dem Abtritt, die hat der Pfarrer also diskret weggelassen und unter den Tisch fallen lassen. Ja, ich denke, es besteht hier gar kein Zweifel, dass es sich beim gewaltsamen Tod des Adelbert Klank weder um einen Mord noch um einen Totschlag handelte. Für beide Delikte fehlte einfach der Tötungsvorsatz. Wir haben jedenfalls gar keine Hinweise, dass Josef Schlichterle ihn oder sonst irgendjemand umbringen wollte. Umso interessanter ist es, wie er, also der Täter, jetzt reagierte, als er begriff, was er da angerichtet hatte. Er eilte nämlich so schnell er konnte nach Hause, nahm sich dort eine größere Summe Bargeld, das er gerade durch einen Zufall im Haus hatte, und er floh dann. Und Suchmaßnahmen in der Umgebung blieben erstmal ohne Erfolg, aber zuletzt kam Josef Schlichterle dann wohl irgendwie wieder zur Vernunft und stellte sich relativ zeitnah den Behörden. Der Prozess gegen ihn fand dann im April 1850 in Ulm statt. Die Anklage lautete auf Tötung aus Fahrlässigkeit. Vor Gericht wurde zunächst einmal festgestellt, dass Schlichterle zwar wegen eines Körperverletzungsdelikts vorbestraft war, aber ansonsten einen untadeligen Ruf in der Gemeinde hatte. Als ein grundbraver Mann wird er in einem Zeitungsartikel bezeichnet. Was dann die eigentlichen Ereignisse am Unglückstag angeht, da soll der Angeklagte zunächst einmal behauptet haben, dass er diesen Abtritt für eine weitere Zielscheibe gehalten habe, was ihm aber nicht geglaubt wurde. Was ich ganz interessant fand, aus den Unterlagen geht auch hervor, dass am fraglichen Tag wohl auch noch andere Schützen auf diesen Abtritt geschossen haben, nur leider steht da nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht haben die sich daraus einfach eine Gaudi gemacht, aber vielleicht wollten die eben auch nur ihre Gewehre entladen und nutzten diese Bretterwand als eine Art Kugelfang. Dabei wird übrigens betont und bemerkt, dass die anderen vor dem Schießen sicherstellten, dass sich niemand auf dem Klo befand. Im Gegensatz eben zu Josef Schlichterle. Ganz allgemein wurde ihm natürlich vor allem seine Achtlosigkeit vorgeworfen. Besonders die Tatsache, dass sich am Festplatz zahlreiche Personen aufgehalten hatten, darunter übrigens auch viele Kinder, zeuge von einem sehr hohen Grad der Unvorsichtigkeit. Am Ende erhielt Josef Schlichterle eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten. Ganz interessant ist, dass er einen Haftaufschub erwirken konnte und erst im Oktober 1850 ins Gefängnis ging. Das spricht für mich persönlich dafür, dass er neben seinem Beruf als Nagelschmied auch eine kleine Landwirtschaft betrieb und es vermeiden wollte, in der arbeitsintensiven Sommer- und Herbstzeit in einer Zelle rumzuhocken. Darüber hinaus gab es während seiner Haftzeit ein Gnadengesuch seiner Angehörigen an den König. Die beriefen sich eben genau darauf, dass die Abwesenheit des Familienvaters und Ernährers zu einem wirtschaftlichen Schaden führe. Das Gesuch wurde aber abgelehnt und es ist davon auszugehen, dass Schlichterle die 6 Monate komplett verbüßte und dann im April 1851 aus der Haft entlassen wurde. Wir sollten bei alledem auch das Opfer nicht vergessen und auch nicht die Angehörigen, die natürlich auch einen schrecklichen Verlust erlitten hatten, nicht für ein halbes Jahr, sondern für immer. Und auch dabei kamen zu den emotionalen Folgen wirtschaftliche Folgen hinzu. Hierzu noch ein Zitat über die Situation der Gärtnerfamilie Klank. Es ist bereits im ganzen Lande bekannt geworden, dass der hiesige herrschaftliche Schlossgärtner Klank am 15. des Monats von einer unvorsichtig abgefeuerten Schützenkugel getroffen wurde und plötzlich seinen Geist aufgab. Er hinterlässt eine Witwe mit 8 unmündigen Kindern, welche sich nicht nur im Zustande des schmerzlichsten Jammers, sondern auch in dem der erbarmungswürdigsten Dürftigkeit befinden, einer Dürftigkeit, deren Umfang so groß ist, dass ihr nur durch das Zusammenwirken vieler Kräfte einigermaßen abgeholfen werden kann. Ja, vielleicht hört man es heraus, gerade so auch im letzten Satz, in welchem Kontext dieser Text entstanden und erschienen ist. Es ist tatsächlich ein Spendenaufruf, der in der Zeitung abgedruckt wurde, um Unterstützung für die Witwe Anna Maria Klank und ihre 8 Kinder zu sammeln. Und tatsächlich kann im Weiteren auch nachvollzogen werden, dass die Familie Geld und Sachspenden erhielt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Moral von dieser Geschichte gibt. Passt jedenfalls bitte alle gut auf euch auf, wenn ihr diesen Sommer beim Schützenfest mal aufs Dixi-Klo gehen müsst. Und habt bitte sowieso einfach eine wunderschöne, warme Jahreszeit. Ich möchte euch nur noch einen Hinweis mit auf den Weg geben. Böses Blut macht keine Sommerpause. Die regulären Folgen kommen also, wie ihr es gewohnt seid, alle 3 Wochen donnerstags. Nichtsdestotrotz brauche ich auch ein bisschen Erholung und Pause und bin deshalb ein paar Wochen etwas entfernt von meinem Schreibtisch und dem Mikrofon. Seht es mir also bitte nach, wenn es vor allem auf Instagram zwischenzeitlich etwas ruhiger zugeht und ich beim Beantworten von Nachrichten etwas länger brauche als üblich. Ich sende euch die allerbesten Grüße, euer Jan Wichert.